Willkommen zurück bei Words of the Future, heute mit Florian und mir, Max.
Hallo, freue mich wie immer dabei zu sein hier an dem heutigen, wann nehmen wir es auf, Mittwochabend.
Ja, wieder recht aktuell.
Wir können ja immer dazu sagen, das ist vielleicht ganz interessant noch bei so Podcasts immer das Datum, was aufgenommen wurde. Das bringt natürlich nicht viel, wenn ich sage Mittwoch und die Leute wissen nicht, was für Mittwoch, denn es ist der 9.8.2023, noch keine AGI.
Ja, aber steht ja auch unter der Folge, wann sie rauskommt, die Folge.
Ja, aber rauskommen und aufnehmen ist nochmal was anderes. Also besonders jetzt hier bei den AI-Sachen ist es ja vielleicht doch relevant, wenn man sich die tagesaktuellen Entwicklungen beispielsweise zum Supraleiter anschaut, wann aufgenommen wurde.
Ja. Ja, genau. Wir haben einige Nachsätze zur letzten Folge. Es waren ja zwei offene Fragen. Ich würde sagen, ich fange mal an damit, warum Pi, also das Language Model von Inflection AI, nicht so empfindlich ist gegen Angriffe mit Prompt Injections und sowas. Mhm. Und ich habe recherchiert, ich habe versucht, das Paper dazu zu finden, aber logischerweise sagen die nicht so viel dazu, weil es ja auch irgendwie dann so ein bisschen das Produkt ist, das Verkaufsargument von ihnen.
Ja.
Also verständlich, dass die da nicht so viel zu veröffentlichen.
Und vielleicht auch, weil es Rückschlüsse darauf geben könnte, wie man das vielleicht doch umgeht, wenn die genau sagen, wie die es trainiert haben und wie die es geschafft haben, dass man das nicht so einfach irgendwie prompt injecten kann.
Ja. Supraleiter gibt es auch Neuigkeiten.
Aber keine guten leider.
Nee, es sind jetzt die ersten paar Ergebnisse da. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Material. Aber es ist wahrscheinlich kein Raumtemperatur-Supraleiter.
Ja, was letzter Stand? Irgendwie Ferromagnet oder so, habe ich auf Twitter gelesen.
Also, ja, diemagnetisch. Also es schwebt schon, aber,
ja. Aber hat keine,
das heißt nicht, dass es supraleitend ist.
Schade, Schokolade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe immer noch, dass das jetzt so ein Anstoß war, dass da quasi sehr einfache Materialien zusammengewürfelt wurden und da doch was wenigstens, sagen wir mal, Interessantes mit interessanten Eigenschaften rausgekommen ist, dass das vielleicht ein Anstoß sein kann, in die Richtung zu denken, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es andere Materialkombinationen gibt, die dann in die andere superleitende Richtung gehen, wenn das schon der erste Ansatz war.
Also das Material ist schon sehr interessant und ich glaube, mit der Idee und ähnlichen Verfahren und anderen Materialien kann man da bestimmt noch einiges mit entwickeln. Also selbst wenn es kein Supraleiter ist, hat es ja schon einige nützliche Eigenschaften.
Ja.
So. Dann gibt es Neuigkeiten von Nvidia. Die haben basierend auf dem H100-Chip, den es aktuell nicht mehr gibt, weil er überall ausverkauft ist, haben die ein neues Server-Element extra für KI gebaut. G200 oder G200? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall der Nachfolger von GH100.
Mhm.
Und das Ding hat einfach 141 GB Speicher.
141 GB, diese ist dann dieser VRAM-Speicher, oder von dem man immer redet, oder was?
Ja.
141, die Konsumerkarten, die wir haben, die haben so 8 und 12 manchmal. 12 ist schon höher, 16 ist schon krass. Und die haben 141 oder 48, was?
Ja, also das ist extra gebaut für richtig große Language Models.
Okay, das ist krass.
Ich nehme an, die werden auch direkt aus der Fabrik verkauft werden.
Schön, also ist es
verkauft, bevor sie produziert sind.
Ja, ist es jetzt erst angekündigt oder haben die quasi schon veröffentlicht und zum Verkauf freigegeben?
Ja, ich nehme an, also du kannst die sowieso nicht als Consumer kaufen, du kannst die wahrscheinlich als Firmen schon vorbestellen und dann werden die geliefert irgendwann.
Okay, das wird ja wieder spannend. Wer da was kauft. Aber das ist dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon die nächste Lieferung, von der dann China beispielsweise nichts mehr haben darf, ne? Müsste dann nicht schon dieses Gesetz in Kraft treten, was in den USA Nvidia und andere US-Firmen davon abhält, mit China im Prinzip zusammenzuarbeiten?
Das kann sein. Muss ich nachgucken. Okay. Ach, und der andere Nachsatz von letzter Folge, ich wollte ja nochmal genauer erklären, wie die Fusion-Modelle funktionieren.
Ja, die Bildgenerierungsdinger, ne?
Ja, also ich werde versuchen, es so zu erklären, dass man es auch ohne technischen Hintergrund versteht.
Ja, zur Not bin ich da und frage wieder dumme Fragen dann.
Okay, also du hast eine große Menge an Trainingsdaten, das sind Bilder, und du fügst Neues hinzu. Also einfach kaputte Pixel und das in verschiedenen Stärken, also vielleicht ein bisschen, dann noch mal ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und dann gibst du dem Modell immer ein Paar aus dem Bild mit Noise und dann soll es nicht das richtige Bild rausarbeiten, sondern es soll den Noise rausarbeiten, der hinzugefügt wurde.
Also nur ganz kurz, wenn du sagst, du gibst dem ein Paar, du gibst dem also erstmal das originale Bild und dann gibst du dem das originale Bild plus Noise? Das meinst du als Paar?
Du gibst ihm das Bild mit Noise, dann soll er Noise generieren und dann kannst du mit dem Originalbild checken, ist das das Noise, was ich hinzugefügt habe oder nicht.
Ah, okay, I see. Das heißt, es ist andersrum, genau. Der macht nicht das Noise weg, sondern der versucht, das Noise rauszurechnen, um zu verstehen, was davon ist Noise. Ah, ja.
Genau, und dadurch, dass du unterschiedliche Stärken an Noise hast, lernt das Modell, jegliche beliebige Stärke an Noise praktisch rauszufiltern.
Ja.
Und wenn du das jetzt nutzt, das Modell, dann kriegt es am Anfang nur ganz viel Noise. Du fängst von purem Noise an. Und jetzt macht das Model, versucht zu sagen, das hier ist der Noise. Und dann rechnest du den Noise, den er gegeben hat, von dem Ursprungsbild weg, ziehst das ab,
ja,
nimmst das als nächstes Schritt und sagst, das hier ist jetzt wieder ein Bild mit Noise, aber halt ein bisschen weniger.
Und wie kommen wir von da dann dazu, dass er wirkliche Gegenstände errechnen kann und nicht einfach nur sozusagen ein Rauschunterdrückungsprogramm wird? Also das hört sich im ersten Schritt an, als könntest du dem Bild mit Noise geben oder macht er dir quasi den Noise ausrechnen. Aber wir hatten ja in der letzten Folge, hast du schon mal gesagt, das ist ja in irgendeinem Schritt auch irgendwie eine Vervollständigung von gewissen Objekten, sodass er dann verknüpfen kann, wenn du dem ein Bild mit Noise und Banane gibst, dann sagst du dem, mach mal eine Banane draus und mach das Noise weg und dann weiß der ungefähr, wie eine Banane aussieht, weil die gelben Pixel eben in so einer Kurve übers Bild verlaufen und dann kannst du dem in dem Schritt sagen, also im Prinzip ein Bild geben mit vollständigem Noise und sagen, mach mir daraus eine Banane und dann erstellt er dir quasi eine Banane aus dem Nichts mit dem Konzept. Aber wo ist denn da dieser entscheidende Schritt im Trainingsprozess, wo man dazu kommt, den diese Konzepte von Gegenständen im echten Leben zu vermitteln.
Genau, also wie gibt man den Text mit?
Ja, genau.
Der Text wird als Embedding, also das wird wahrscheinlich durch einen Language Transformer durchgejagt und dann als Embedding in die Schichten des Modells mit reingetan, als Input.
Ja.
Und dann hat das Diffusion Model praktisch als Zusatzinformation den Text als Embedding. Und wenn es jetzt nur Noise hat, aber weiß, da soll eine Banane rauskommen, dann kann es sagen, das hier ist der Noise. Dann wird der Noise davon abgezogen. Das neue Bild wird wieder reingetan, gesagt, hier ist wieder eine Banane mit Noise. Das Model versucht wieder Noise zu entfernen und das wird dann in immer mehr Schritten gemacht, bis kein Noise mehr da ist. Bis man nur eine Banane sieht.
Ja, verstehe. Und die Variation in den Bildern, entsteht die dann eher dadurch, weil es immer ein anderes Noise-Model ist, von dem er anfängt? Oder ist es einfach so, du könntest dem das exakt identische Bild mit dem exakt gleichen Noise-Pattern geben und der würde trotzdem zu anderen Ergebnissen kommen? Oder wie ist diese Variation zu erklären da drin?
Nein, wenn du mit exakt demselben Noise am Anfang startest, kriegst du dasselbe Bild raus. Ja, aber dadurch, dass du am Anfang mit zufälligen Pixelwerten anfängst, kriegst du immer andere Sachen raus.
Ah, I see, okay. Jetzt verstehe ich auch nämlich, warum. Ich habe mich immer gefragt, wie kann denn diese scheinbare Kreativität von diesen Modellen, wie kann die denn sein, dass ein PC so unterschiedliche Outputs gibt bei dem gleichen Input? Also wenn du eben sagst, mach mir eine Banane, dann machen wir das dreimal, dann gibt es auch drei verschiedene Bananen immer raus. Aber das ist dann einfach ein anderes Start-Noise-Pattern.
Ja.
Verstehe.
Ja, das es wird noch was anderes gemacht, das ist ein bisschen komplizierter, um sicherzustellen, dass das Model den Text auch beachtet. Es werden zwei Outputs generiert. Ein Output, bei dem der Text beachtet wird und ein Output ohne Textzusatz, wo einfach nur versucht wird, Noise zu entfernen.
Also Noise von Noise zu entfernen.
Genau, und dann hast du einmal, das ist das Noise, was das Model entdeckt hat, ohne Text und einmal den Noise, den er gesagt hat, der muss weg mit Text.
Ja.
Und dann schaust du den Unterschied an und skalierst den Unterschied hoch, um praktisch den Teil, der vom Text ausgemacht wird, zu verstärken.
Okay.
Das ist immer Classifier-Free Guidance.
Ja, okay, es ist, das ist nicht schlecht, diese ganzen Kleinigkeiten, die da im Hintergrund immer ablaufen bei den verschiedenen AIs, ist ja auch interessant.
Ja.
Also wie mit GPT-4, der irgendwie mehrere Instanzen hat und dann immer ein Output sich aussucht von den verschiedenen Instanzen.
Ja, wenn man technisch sehr reingeht, sind da sehr, sehr viele kleine Optimierungen. Also, Es sind aber meistens nicht die großen Durchbrüche, sondern immer so kleine Tricks, die von einzelnen Leuten hinzugefügt werden, die dann noch ein bisschen alles besser machen.
Ja, aber das erklärt auch eigentlich schon ganz gut, was da der Unterschied ist. Wobei der Unterschied jetzt, muss ich sagen, gar nicht mal so unglaublich groß ist. Also beim Transformer hast du ja auch immer so, der errechnet das nächste Wort, im Sinne von, du gibst dem halt sein Output, dann errechnet er das nächste Wort und im nächsten Schritt errechnet er wieder das nächste Wort mit und jetzt macht das halt eine KI mit einem Diffusion-Modell und errechnet halt die nächste Pixel, die nächste Rauschunterdrückungslayer sozusagen. Es ist auch wieder in so Schritten.
Ja, das ist übrigens eine gute Überleitung zu dem Thema, weil ich mir heute für die Folge gedacht habe, weil so ein bisschen das Thema Kunst, Künstler und KI. Ich sehe sehr oft den Vorwurf, dass so Fusion Models nur Interpolation betreiben, nicht Extrapolation.
Ja.
Und deswegen nicht besonders kreativ sind.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? In, was war das, Folge 7 oder so? KI-Regulation, ja, und Copyright oder so? Ich kann auch sagen, meine Meinung hat sich von der Folge damals auch eigentlich nicht viel geändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass zwar das irgendwo zum jetzigen Zeitpunkt noch vergleichbar ist, also mit so dem Stand Bild-KIs, aber wenn Leute sagen, der wird doch nur kopiert, im Sinne von, der guckt sich halt den Stil von so und so an und kann den kopieren, finde ich immer noch kein valides Argument, das einer KI vorzuwerfen, weil wenn du, also ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive reden, ich als Musiker und auch Musikstudent, macht das auch so, dass wenn ich für mein Instrument übe, dass ich mir angucke, was haben Leute schon gemacht, das dann sozusagen transkribiere, nennt man das in der Musik, also mir anschaue und aufschreibe und verinnerliche, es reproduzieren kann und im nächsten Schritt mir dann davon Essenzen rausnehme. Bei Musik ist das dann beim Klavierspiel so kleine Melodiephrasen, so kleine Licks oder verschiedene Akkord-Voicings, von denen ich sage, oh ja, die finde ich geil, die möchte ich in meinem Spiel einbauen und die kopiere ich dann einfach und durch dieses Kopieren und neu verwenden in meinem Spiel wird es dann zu einer sozusagen neuen Sache, zu einer zu etwas, was irgendwie neu in Kontext gesetzt wird. Aber trotzdem ist der erste Schritt immer, du schaust dir an, ob das jetzt in Lehrbüchern ist oder ob du einfach auf YouTube gehst oder dir Datenbanken durchsuchst im Internet, ist es immer, was gibt's schon? Wie kann man das irgendwie kategorisieren? Also das eine Stilistik Latin, wenn ich jetzt Latin-Piano übe oder diese Stilistik so und so, kann ich das reproduzieren, mir speichern in meinem Kopf und dann reproduzieren in meinem Spiel auf Anforderung und die Anforderung ist halt bei uns Menschen so eine interne, also wenn ich dann halt spiele, dann entscheide ich mich dafür, ich möchte das, aber bei der KI ist das halt auf Abruf, da entscheidet sich ein Mensch dafür und sagt ihm dann, gib mir jetzt bitte von mir aus auch als Musik-KI einen Klaviersolo im Latin-Piano-Style, so, und dann gibt dir die KI das gespeicherte und transkribierte und kategorisierte aus als irgendwie eine Kompilation von diesen gelernten Sachen, aber als etwas Neues. So, das ist das, was ich sagen würde, was die KI nicht so ganz krass unterscheidet von menschlichem Künstlerschaffen.
Ja, aber ist das noch Interpolation? Weil zum Beispiel Interpolation können AIs schon sehr lange. Also es gab früher schon ganz, also oh, ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Auf jeden Fall, die konnten einfach Bilder generieren, die es nicht gibt. Die haben einfach von Bildern, können Gesichter generieren, die es nicht gibt. Die haben ganz viele Gesichter gelernt und einfach Gesichter generiert. Aber die haben halt einfach nur praktisch Mittelwerte berechnet. Die haben einfach innerhalb der Datenmenge neue Elemente hinzugefügt, die sich in diesem Bereich bewegen. Die haben nur interpoliert. Und was die Künstler meinen, was KIs nicht können, ist extrapolieren, also Dinge außerhalb des Gelerntens machen. Aber ich würde behaupten, wenn ich einem Diffusion Model sage, zeichne einen Elefant mit Fell, dann ist das etwas, was nicht in den Trainingsdaten war und was trotzdem funktioniert. Und ich finde, das ist ja schon dann das nächste Level von Kreativität, was ja ähnlich zu dem ist, was du beschreibst.
Ja, also das Konzept von etwas sozusagen verstehen und das dann frei auf andere Sachverhalte anwenden können. Klar, hat der KI irgendwann Tiere mit Fell gesehen und hat sich irgendwie angeguckt oder in ihrer Datenbank gespeichert, was die Eigenschaften von einem Tier mit Fell sind. Und wenn du dann ein anderes Tier, was die KI auch schon mal gesehen hat, wie einen Elefanten haben willst, was denn diese Eigenschaften des Fells aufweist, dann sind da, ich glaube, dass auch in so Trainingsprozessen bestimmt auch mal dann so ein, zwei Bilder mit irgendwie Elefanten mit Fell drin sind. Das ist mittlerweile eigentlich fast auszuschließen, dass es irgendwas im Internet nicht gibt. Aber es ist halt nicht ansatzweise genug, um da wirklich Trainingsdaten signifikant drüber zu erlangen, dass du sagen kannst, okay, die KI hat jetzt gelernt, wie man Elefant mit Fell zeichnet oder erstellt oder was auch immer, sondern das ist dann schon nämlich dieser Schritt, dass du irgendwie Konzepte miteinander verbindest. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das copyright-technisch problematisch sein soll, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem man sagt, okay, das ist jetzt Copyright-Infringement, kann ich ja auch beispielsweise keine, weiß ich nicht, Sonnenuntergänge mehr zeichnen, weil ein anderer Künstler schon das Konzept des Sonnenuntergangs sozusagen zu seiner Stilistik gemacht hat. Also ich bin jetzt leider nicht in der Painting hier, also Deutsch heißt ja auch nur Kunst, in der Kunstbubble drin, aber was fällt denn da als Klischee ein, so Kubismus?
Ja, so deutscher Schlager.
Ja, deutscher Schlager. So
immer das wieder bestimmte, selbe Melodien.
Ja, oder voll genau in der Musik, dass man halt so gewisse Künstler, gewisse Künstlerinnen hat, die gewisse Sachen irgendwie als Stilistik haben, weil sie nicht, zum Beispiel Ed Sheeran war das bis jetzt zum letzten Album so die Gitarrenballaden, Solo-Gitarren vielleicht auch Lieder so, und dann darf ich also jetzt keine Lieder mehr mit Solo-Gitarren machen, weil das die Eigenschaft ist, die von ihm kommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja. So, der nächste Vorwurf von den Künstlern ist, dass die KIs trainiert werden mit den Bildern von Künstlern gegen deren Willen.
Ja, das ist jetzt wieder das große Dilemma, in dem man sich befindet, weil das habe ich ja auch in der Folge, in der siebten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass auch, also, dass wenn Kunst ja veröffentlicht wird, also ob das jetzt Musik oder gemalte Kunst ist, dann ist die ja dazu da, konsumiert zu werden. Und deswegen können wir als Menschen da hingehen und das uns angucken oder anhören. Und ich kann mir auch ein Foto davon machen und es dann immer wieder auf Abruf angucken, auch von der Mona Lisa und so Sachen, die gecopyrighted sind sozusagen, oder auch von Musik, die auch gecopyrighted ist, kann ich mir theoretisch die auf Abruf anhören. So. Und kann damit so lernen, wie ich das halt eben dargestellt habe, so transkribieren und die Essenz rausholen und das dann kopieren und lernen und so weiter. Und die KI hat natürlich das große Problem, dass das irgendwie im digitalen Spektrum schwer abzugrenzen ist von einfach Raubkopieren. Also irgendwie muss ja die KI digital an die Daten kommen, in großem Stile. Ne, da musst du wahrscheinlich nochmal genauer drüber dann gleich reden, wie das funktioniert.
Ja, da haben wir auch eine Neuigkeit diese Woche zu.
Ah ja, dann schieb das doch erstmal ein, damit wir so auf Wissensstand sind und bevor ich dann weiterrede.
Genau. OpenAI hat ja auch häufig den Vorwurf bekommen, dass sie einfach Trainingsdaten für ChatGPT verwenden ohne Zustimmung. Und die haben jetzt veröffentlicht GPT-Bot. Das ist das Tool, das die verwendet haben, um praktisch die ganzen Webdaten aus dem Internet runterzuladen und einfach das Web zu durchsuchen nach Trainingsdaten.
Ja.
Und die haben das Open Source zusammen mit einer Methode, wo du jetzt ähnlich, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Website programmiert? Man kann ja so einen robots.txt machen, wo man praktisch Bots und Google und so sagen kann, ob die Website indiziert werden soll oder so.
Ja, ja.
Und du kannst praktisch da jetzt hinzufügen, ob dieser GPT-Bot und OpenAI die Website oder einzelne Teile der Website für Trainingsdaten verwenden darf oder nicht.
Ja.
Aber das ist Opt-out. Und ich glaube, das ist so der minimale Nenner, auf den man sich einigen sollte, dass die Künstler die Wahl haben nach Opt-out. Ja. Ist halt digital schwieriger als im echten Leben, weil wenn ein Künstler nicht will, dass du sein Bild kopierst, kann er dir einfach das Bild nicht zeigen. Aber digital ist das was schwieriger.
Aber sobald die Sachen eben digital irgendwie verbreitet sind, ist ja klar, dass die konsumiert werden. Und dann geht es ja immer darauf zurück, dass das ja kein Copyright-Infringement in dem Sinne ist. Also die nehmen sich ja nicht beispielsweise ein Musikstück von mir und dann nimmt jetzt Facebook, holt seine KI raus, die Musikstücke generieren kann. Und jetzt kann Facebook mein auf Spotify hochgeladenes Musikstück nehmen und das für dieses Training des KIs verwenden, das heißt irgendwie auch mal zwischenspeichern, was ja durchaus legitim ist, weil ich darf mir auch als Endbenutzer für den privaten Nutzen Lieder, die auch gecopyrighted sind, runterladen und sozusagen kopieren. Ich darf die halt nur nicht verbreiten, und das ist nämlich genau der Knackpunkt. Ich nehme an, wenn du dann bei den KIs eingibst, mach mir Lied XY von Florian, dann wird dann nicht das exakt gleiche Lied rauskommen, im Sinne von, das ist keine 1:1 Kopie, die dann verbreitet wird. Und wenn das gegeben ist, also dass man nicht einfach das Lied nehmen, das kopieren, irgendwo gespeichert haben und auf Anfrage wieder rausgeben können, ist es meiner Meinung nach vollkommen unbedenklich, weil die nehmen sich ein Musikstück, was veröffentlicht ist im Internet, das ist die Voraussetzung, sonst kann es auch in der KI das nicht geben, also sie werden jetzt nicht irgendwas nicht im Internet nehmen. Und holen sich das auch, wie auch immer, speichern das zwischen, lassen die KI darüber trainieren, die nimmt sich da die Essenz, was auch immer raus, Melodielinien, irgendwie Stilistik und Frequenzaufteilung der Instrumente und was auch immer die KI dann macht und kann dann Teile davon irgendwie im größeren Stil reproduzieren. Und das Gleiche, wenn ich wieder auf das Vergleich zu komme, wie ich als Musiker das machen würde, mache ich auch ständig. Also auch ich nehme mir ein Lied beispielsweise von SSIO, lade mir das runter, kopiere das auf meinen PC zum persönlichen Nutzen, was absolut copyright-mäßig okay ist, nehme das auseinander, ich packe mir das in meine DAW rein, slow das hier runter, mache das langsamer, damit ich es besser analysieren kann, isoliere mir einzelne Frequenzbänder raus, um zu hören, was macht die Hi-Hat da für einen Rhythmus und so weiter, reproduziere die dann im nächsten Schritt, also versuche irgendwie was fast Gleiches oder Ähnliches in der Stilistik zu machen, und kann das Lied dann wieder löschen. Und dann komme ich am Ende raus, und das ist eigentlich ganz schön gesehen, bei dem, das darf ich vielleicht jetzt mal Werbung machen, bei dem Stück, was ich und ein guter Freund von mir unter dem Künstlernamen Roidige Rhythm Rudies veröffentlicht haben. Das ist ein Stück, was sehr stark angelehnt ist an Licht an von Seed. Wenn ihr das hört, dann müsst ihr mal das vergleichen. Die Leute, die das Seed-Stück kennen, werden das vielleicht direkt erkennen, dass da die Stilistiken sehr gleich gewählt sind. Und das war im Prinzip auch ein ähnlicher Prozess. Ich fand das Stück ziemlich geil und natürlich kannst du nicht einfach das Stück kopieren, sondern du willst etwas in der Art machen. Und dann guckst du dir halt eben an, wie haben die das gemacht? Okay, Synthi-Melodielinie, die irgendwie synkopierte Rhythmen spielt und dann ein Bass und dann das und das und dann wird das kopiert. Und das, was wir jetzt im Endeffekt rausgebracht haben, ist etwas im Stile da und davon. Das ist aber keine Reproduktion davon, das ist etwas, was angestoßen, sondern was davon
inspiriert.
Naja, inspiriert, genau, das ist es. Was davon inspiriert ist. Und ich würde sagen, also so wie ich diese KIs verstehe, ist im besten Fall, und das ist die Voraussetzung, dass ich dafür die KIs argumentiere, machen KIs auch nichts anderes, als sich die Inspiration, so wie ich sie mache, zu holen und dann gewisse Sachen reproduzieren zu können. Und das ist vollkommen legitim. Also du kannst nicht sagen, diese KI darf meine Musik auf gar keinen Fall hören, sondern es ist nur die Frage, wie wird die gespeichert und wie wird die danach irgendwie reproduziert? Ist das dann ein 1:1 Kopie oder etwas Neues?
Okay. So, nächster Vorwurf ist, Maschinen sind seelenlos, können nichts Kreatives machen, nichts, was Maschinen machen, hat einen künstlerischen Wert, die haben keine Emotionen, die haben kein Trauma, was sie verarbeiten können, die haben keine Emotionen, die sie in die Musik stecken können, etc.
Das ist meiner Meinung nach ein valider Punkt. Also, das habe ich auch schon häufiger gehabt, dass mich ein Musikstück mehr berührt hat, als ich herausgefunden habe, was da von dem schaffenden Künstler oder der Künstlerin für eine Intention dahinter steckt. Also das ist auf jeden Fall,
ja.
Ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Und natürlich können KIs das nicht reproduzieren. Dieses Menschliche, da weiß man, da hat ein Mensch das und das durchlebt, da kann ich relaten, das kann ich nachvollziehen und mich da reinversetzen. Und wenn ich die Musik höre, dann durchlebe ich das in gewisser Weise auch oder produziere das auf meine eigene Situation oder so. Das ist klar. Und das ist ein valider Punkt. Aber das ist ja etwas, was jeder für sich sozusagen in dem Konsum von KI-generierter Kunst feststellen darf und dann auch eben das nicht konsumieren darf oder das schlecht finden darf. Das ist ja, steht ja gar nicht außer Frage.
Genau.
Sag mal den ersten Punkt. Du hast noch eine Sache gesagt, auf die wollte ich noch zurückkommen. Also, die haben keine Seele, hast du gesagt?
Genau. Das ist so ein bisschen der Vorwurf aus der Künstler-Ecke.
Und die können, genau, das war das mit der Kreativität, und die können nicht kreativ sein. Und da frage ich mich immer, was ist denn Kreativität so? Du könntest doch einfach irgendeinen Random-Faktor einbauen, sodass die KI zu einer 20% Wahrscheinlichkeit, immer wenn die was generiert, plötzlich was ganz anderes und Neues generiert, wo die nicht auf irgendeine Stilistik zurückgreift, sondern oder Sachen wild zusammenwürfelt, ohne jetzt klar sich an irgendwas Benennbarem zu orientieren.
Ja, dann musst du aber, das ist gar nicht so einfach.
Ja?
Ich habe ja eben über Interpolation und Extrapolation gesprochen. Und wir kommen jetzt dahin, dass KIs langsam out of distribution extrapolieren können. Aber diese dritte Stufe an Kreativität, so wenn ein Musiker Musik machen will und die Töne, die er im Kopf hat, nicht findet, dass der einfach das Instrument dafür baut oder Beethoven einfach eine neue Art Orchester zusammenstellt oder sonst was. Diese Supertalente, die wirklich was komplett Neues schaffen.
Ja.
Das ist tatsächlich fast nicht möglich aktuell mit KI zu replizieren. Das ist das Ziel.
Aber ich würde sagen, weil die KIs halt eben sehr werkzeugartig gebaut sind. Also klar, die funktionieren irgendwie immer nur auf Anfrage und dann musst du dir überlegen, wie stellst du eine Anfrage, dass du was Neues schaffen soll, ohne dass der Mensch da was reinbuddelt. Aber ich kann mir schon vorstellen, also alles, was irgendwie neu ja geschaffen wurde, ist ja erstmal auf irgendeiner Erfahrungswert, auf irgendeinem Erfahrungswert gebaut worden sozusagen. Also klar, wenn der Beethoven das Orchester neu schreibt, dann war da der Erfahrungswert von Musik so ganz generell drin und der hat mit dem Orchester, mit der Kleinbesetzung gearbeitet und hat dann gesagt, das reicht mir nicht, weil der hatte gewisse Anforderungen und dann kommen wir jetzt genau zum Knackpunkt. Der wollte eben das Orchester größer machen, lauter machen, er wollte mehr Stimmen unterbringen und so weiter und hat deswegen dann eben das Sinfonieorchester ins Leben gerufen mit mehr Stimmen, mit anderen Instrumentengruppen. Und diese Voraussetzung, das Problemstellung ist ja auch nichts anderes als sozusagen einen Prompt. Also der hat den Prompt, macht die Sachen größer, der ist natürlich aus ihm selber erwachsen oder macht das Ding lauter oder was auch immer da die Motivation war und hat deswegen dann gehandelt und das
ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass dieser Wunsch des Schaffens, das Ziel, irgendein Verlangen fehlt. Ja. Und ja. Du hast halt immer noch einfach Trainingsdaten. So, die KI lernt von Musik und nicht von dem Gefühl, verlassen worden zu sein oder so.
Aber das ist auch nur, ist ja auch wieder nur jetzt ein Problem, was daraus resultiert, wie die KIs angelegt sind. Wenn du die KI jetzt angenommen, wir gehen jetzt mal wieder von einer krassen KI aus, die dann zusätzlich mit Musikstücken und Harmonien und so weiter, die da mit reinspielen, trainiert wird, was denn im Durchschnitt, das muss man natürlich auch dazu sagen, für Menschen diese und diese Melodiefolge und die Akkordbrechungen für Emotionen auslösen, dann hast du plötzlich eine KI, der du sagen kannst, mach mir ein Stück, was mich traurig fühlen lässt oder was mich traurig fühlen lässt und so weiter. Und dann kommen solche Komponenten auch wieder rein. Und wenn du jetzt einfach, wenn wir jetzt ausgehen, wir haben eine KI so AGI-mäßig, die ist absolut multimodal und hat irgendwie alle Sachverhalte des menschlichen Lebens verinnerlicht und kann die reproduzieren, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wenn du der sagst, mach mir ein Musikstück so und so, dann gibt er dir was aus, dann sagst du der aber so promptmäßig, nee, das ist mir nicht groß genug, mach das und das, das und das, dann sagt die dir ja, sorry, also mit den Instrumenten, die wir haben, kann ich das nicht machen, aber ich hätte eine Idee, wenn wir jetzt folgendermaßen eine Kanone nehmen und die im Orchester spielen lassen, dann ist der Bass, der daraus resultiert, wesentlich geiler und das spürst du deswegen viel mehr und so ein Quark. Und dann kommen die Sachen raus, die sind dann zwar, weil die KI ja nichts selber machen kann. Also die hat ja nicht, läuft ja nicht 24/7 und injectet sich selber Prompt sozusagen. Es ist zwar immer noch vom Menschen ausgehend, aber dann würde ich sagen, kommen wir in die Richtung, wo man auch auf dieses menschliche Neuschaffen
es gibt vielleicht Rückschlüsse ziehen kann. Beispiele, wo KI wirklich kreativ war und etwas Neues geschaffen hat. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel ist in dem bekannten Spiel AlphaGo gegen Lee Sedol 2017, glaube ich. Im zweiten Spiel der Serie hat AlphaGo auf der 5. Linie einen Schulterschlag ausgeführt, den kein Profi der Welt jemals so hätte spielen.
Ich muss vielleicht noch erklären, für die Leute, also mich, die Go nicht kennen, das Brettspiel, was genau ein Schulterschlag ist und was daran jetzt so neu ist, was man nicht machen würde.
Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel zu erklären. Der Punkt ist, er hat einen komplett neuartigen, kreativen Zug gemacht, der gegen wieder alle Regeln in dem Spiel ist und
auch so im Trainingsprozess
bis heute als geniale, kreative Idee gilt.
Ja, weil der auch im Trainingsprozess so sicherlich nicht vorgekommen sein wird, weil man das nicht macht einfach, oder was? So da im ersten Zug opfern für Schach.
Ich meine, das war ja das Tolle. Boah, jetzt will ich nicht lügen. Ich weiß nicht, ob AlphaGo schon. Ich meine, AlphaGo, die Version, die gegen Lee Sedol gespielt hat, hat hauptsächlich gegen sich selbst gespielt und dadurch gelernt.
Mhm. Ja, okay.
Und dadurch ist es ein bisschen mehr Kreativität, als ja, wenn man einfach von menschlichen Spielen lernt.
Ja, so, und das ist halt genau die Parallele, das ist das beste Beispiel, weil das war jetzt im Prinzip, die KI hatte eben stand vor einem Problem, was eine Lösung gefordert hat, die eben als Resultat etwas war, was in der Menschheitsgeschichte des Go-Spielens eigentlich unüblich war und deswegen als kreativ und neu von uns interpretiert wird. Und ja, weil die KI eben die Freiheit in diesem Spiel hat, selber erstmal vor Probleme gestellt zu werden, daraus selber Entscheidungen treffen zu können und diese selbst umzusetzen zu können. Und das ist ja genau dieser Workflow, der von den KIs, von denen wir jetzt reden, nicht ausgeführt werden kann. Also der da fehlt, dieses fast schon eigenständige handeln können. Ist es da jetzt ein gutes Beispiel, wie es möglich gewesen ist, aber das werden wir in den KIs, über die wir jetzt reden, eigentlich nicht finden können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es theoretisch möglich ist. Ne? Das
ja, würde ich definitiv. Damit sagen. Und dann kommt der große finale Punkt, der eigentlich entscheidende, den Künstler haben mit KI. Der finanzielle Aspekt, dass Künstler Jobs verlieren und ersetzt werden durch Maschinen.
Ja, aber da sind sie nicht alleine.
Du hast ja eben irgendwie gesagt, wenn man KI-Musik oder KI-Kunst nicht mag, dann soll man sich das einfach nicht anhören.
Ja.
Aber wenn Netflix jetzt entscheidet, dass Hintergründe oder Storyboards nur noch von KI gemacht werden, dann kommst du als Konsument nicht wirklich drum herum und Künstler werden ersetzt und verlieren Jobs.
Ja, es sei denn, also in dem Beispiel würde ich vielleicht noch anführen, dass es kann natürlich sein, dass Netflix dann plötzlich Serien rausbringt und die sind irgendwie alle ein bisschen komisch. So, die Kameraeinstellungen sind alle ein bisschen weird, so, weil eben die Storyboards von KI generiert wurden und deswegen weird sind, so, und nicht ganz menschlich. Ja. Und dann sagst du halt,
oder
nee,
nicht
die
weird, sondern einfach neu. Gewöhnlich und langweilig.
Ja, gewöhnlich, langweilig oder vielleicht sogar neu und was Spannenderes. Und die Reaktion, die dann darauf ausgelöst wird, also ob die Serien dann beliebt sind oder nicht beliebt sind, eben aus diesen Gründen, das wäre dann die Consumer-Entscheidung dahinter. Aber klar ist, das Verschleierte, aber ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt eine befriedigende Antwort geben kann, weil klar, die Sorgen sind berechtigt und damit sind ja auch Künstler, Künstlerinnen nicht alleine. Das geht ja im Prinzip allen Arbeitsbereichen so, wie wir auch schon in Folgen diskutiert haben, ausführlich.
Ich glaube, das ist auch mein Hauptpunkt, dass klar, offensichtlich ist das ein Problem, wenn sie durch Maschinen ersetzt werden, und das ist auch Kacke.
Ja.
Aber das ist ja kein künstlerspezifisches Problem, sondern das kann jeden treffen.
Hm.
Und ich finde, sie haben durchaus das Recht, sich zu beschweren und zu sagen, da soll was gegen getan werden. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man Fortschritt und KI blockiert, um die Jobs zu sichern. Ja. Genauso wenig, wie man Webmaschinen verbietet, damit es mehr Weber geben kann, sondern da muss halt eine Lösung gefunden werden, wie die Leute trotzdem Geld haben oder Geld verdienen können.
Ja, so Sachen ist es. Ich habe da mal irgendwie was auf Twitter gelesen, so Vorschläge, die so Richtung Kommunismus gingen, im Sinne von, wenn die KI das erstellt, dann kannst du nicht sagen, derjenige, der den Prompt geschrieben hat jetzt die Hauptarbeit reingesteckt, und es ist so intransparent, wer der Arbeit wie reingesteckt hat, dass man sagen kann, das ist ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen von allen, und die Einnahmen, die mit KI generierter Musik jetzt in dem Beispiel von Spotify gemacht werden, die werden sozusagen in den Topf aufgefüllt, von der dann und von dem dann der Erlös davon den echten Artist, echten Künstler, Künstlerin gut geschrieben wird, basierend darauf, wie viel Musik die rausbringen oder wie viele Streams die bekommen haben, dass man halt so mit der KI-generierten Wachstum selber eben was davon hat. So Sachen sind denkbar, aber ja, das ist natürlich langfristig, ehrlich gesagt, nicht die...
Das ist auch so schwer umzusetzen. Also ich meine, so Sachen wie Worldcoin als Kryptowährung, wo du deine Augen scannen lassen musst, ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist.
Ja, das versucht ein anderes Problem zu lösen. Das war ja so eine Idee, dass wir müssen irgendwie im Internet sicherstellen können, wer echter Mensch ist, jetzt mit der KI.
Ja, aber da kriegst du auch jede Woche Geld praktisch, um die Gewinne von KI auf die Bevölkerung zu verteilen.
Ah, perfekt. Ja, dann, warte, lass mich nach der Folge mal ganz kurz reincashen, du. Ich muss hier nur meinen Augapfel einscannen.
Ich glaube, der das nächste Auto, das man kann, ist aber irgendwie 300 Kilometer entfernt. Es wird eine lange Autofahrt.
Ja, vielleicht kann ich die subventionieren. Ja, aber es ist trotzdem eine schwere Fragestellung, die meiner Meinung nach gesamtgesellschaftlich irgendwie beantwortet werden kann. Also du kannst jetzt nicht irgendwie eine Lösung für allein die musikschaffende Künstlergruppe treffen oder die Maler, Malerinnen, die dann ihre eigene Lösung haben, sondern das wird uns ja letztendlich alle irgendwann treffen. Also da muss man ja nicht weit zurückgehen. Hört euch gerne Folge 3 an, KI in Bildung, wo wir drüber reden, wie das in einem Berufsfeld, das jetzt nicht so prädestiniert dazu ist, von KI übernommen zu werden, also Lehrer, Lehrerinnen und Bildungsinstitutionen, sind jetzt ja auf den ersten Blick, wenn man über KI und die nehmen uns Arbeitsplätze weg, denkt, nicht so das Erste, was in den Kopf kommt. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt und wie wir da in dieser Folge gemacht haben, drüber mal diskutiert, dann ist es durchaus absolut denkbar und meiner Meinung nach auch nicht mehr weit davon entfernt, dass KI auch in solchen Berufen und in im Prinzip allen anderen Berufen Arbeitsplätze sich zu eigen macht. Was daraus folgt, ist dann das Interessante. Und dafür verweisen wir beide immer auf das eine wunderbare Buch hier von, warte mal.
World Without Work.
A World Without Work von Daniel Susskind, der gute Alte.
Ich wünsche einfach, es gäbe weniger Hass auf beiden Seiten. Ich finde, da kann man ja durchaus zusammen an Lösungen arbeiten.
Ja, weil es auch, also klar, das ist nicht lösungsorientiert, aber es lenkt auch so ein bisschen von dem utopischen Zukunftsbild, was da ja immer irgendwie, zumindest für mich, mitschwingt, ab, dass da mit, also wenn KI das in Zukunft werden kann, was ich vermute, was wir hier auch immer mal so ein bisschen durchdiskutieren mit AGI und so weiter und alle Arbeitsplätze sind automatisiert, also alle Arbeiten im Prinzip sind automatisiert, es gibt ja keine richtigen Arbeitsplätze dann mehr. Was das für eine gut organisierte Gesellschaft der Zukunft bedeuten kann, das ist ein
ja, natürlich... Das kann auch sehr dystopisch werden.
Ja, das ist klar. Das ist immer die Frage.
Also gerade Thema Bildung, China will jetzt zum Beispiel Smartphones und Social Media für Kinder einschränken. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, um die Bevölkerung zu schützen, vor sich selbst. Aber ich sehe nicht, dass das in Europa oder Amerika implementiert wird.
Ja, es ist leider, es ist ja, muss man sagen, eine ganz andere Gesellschaftsform. Und es ist ja auch, also ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das lese im Internet, dass dann so China schränkt die Mediennutzung von Jugendlichen auf 2 Stunden pro Tag ein. Das ist an sich, wenn ich das mal so durchdenke, ja total sinnvoll. Also ich muss sagen, aus meiner Perspektive, ich hatte genau das Gleiche quasi von meinen Eltern. Die haben als die Erziehungsberechtigte, haben die den Prinzip so Regeln gesetzt und ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr eben auch eine Bildschirmzeit von auch lustigerweise genau exakt 2 Stunden. Das ist natürlich hochskaliert und als Kind war das weniger. Das fängt dann so an und es ist so pädagogisch auch total sinnvoll, wie ich jetzt sozusagen mit Fortschreiten meines Pädagogikstudiums, was ich auch noch, auch noch mache, auch bewerten kann, ist es total sinnvoll, das zu machen. Aber mit Fortschreiten des Sozialwissenschaftsstudiums, was ich auch noch mache, und Politikwissenschaften mäßig, ist es trotzdem, also kriege ich trotzdem immer Bauchschmerzen, wenn ich sehen kann, dass ein im Prinzip ein Staat, eine Regierung solche Sachen dann so krass vorschreibt. Weil wir auch in einer anderen Gesellschaftskultur leben und dieses starke Eingreifen vom Staat wird ja in jedem Lebensbereich im Prinzip kritisch gesehen, ob das jetzt hier der
Individualismus, den wir hier haben, wird das einfach abgelehnt.
Ja, obwohl es sinnvoll sein kann. Aber ich sehe auch irgendwie
nicht, wie es anders funktionieren soll, weil wenn ich mir jetzt anschaue, dass Kinder schon in der Grundschule anfangen, mit Smartphone, Social Media völlig unkontrolliert zu interagieren, also die eine Hälfte bringt sich um und die andere hat psychische Krankheiten, wenn die 18 sind.
Ja, und die dritte kann kein Mathe. Ja, aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Also es gibt eine Möglichkeit, die im Prinzip auch nur übrig bleibt in unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung, ist Bildung. Also du musst dafür sorgen, dass die Menschen, die eben zuständig sind für die anderen Menschen, also in dem Fall die Eltern für die Kinder, müssen gebildet genug sein, um diese Vor- und Nachteile selber für sich abzuwiegen und zu der, ich sag mal objektiv, auch wenn man das nicht so ganz sagen kann, objektiv richtige Entscheidungen zu kommen. Es ist natürlich der gleiche Output, wenn man das mal so sieht, weil dann hast du in beiden Gesellschaftsstrukturen hast du halt Kinder, die eine gewisse regulierte Zeit vor Bildschirmen sitzen können, aber der Kontext ist ein ganz anderer, weil das eine ist sozusagen mandatory, es wird vorgegeben von oben und du musst das umsetzen, hast keine Wahl. Das andere ist, weil das die beste, die gesamtgesellschaftlich und allgemein als beste Lösung angesehene Option ist, deswegen wird die umgesetzt. Und deswegen ist das auch so für uns, von uns gesehen, eine der besseren Optionen, weil es nicht so fehleranfällig ist. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, dadurch, dass Social Media und Handynutzung einfach so unglaublich suchterzeugend ist und ja auch schon sehr schnell deine Aufmerksamkeit und so zerstört, dass wenn du das nicht von oben einschränkst, du dir einfach Jahr für Jahr dein Bildungssystem zerstörst.
Ja,
also ich will jetzt mal Grundschullehrer sehen oder so 5., 6. Klasse, wie spaßig es ist, Kinder zu unterrichten, die mehrere Stunden am Tag auf Instagram verbringen.
Ja, das ist aber in dem Beispiel ist es ja schon das ein schlechtes Szenario, weil die von den Eltern aus die Kinder die Möglichkeit haben, 5 bis 6 Stunden am Bildschirm zu verbringen und die Bildungsinstanz der Grundschule dann im Prinzip komplett gegen eine Wand läuft. Aber wenn, und das ist die einzige Rettung, die ich da für uns sehe, wenn du eine Gesellschaft hast, und da gibt es ja Beispiele, wie zum Beispiel wir, die das hier in einem Podcast durchsprechen und Leute, die sozusagen aus in unserem Freundeskreis sich bewegen, denen ich die jetzt nicht zu so einem Beispiel zählen würde, also die auch wissen, was dafür Vor- und Nachteile mit verbunden sind. Wenn solche Menschen dann Kinder bekommen, dann ist klar, dass die nicht 5 bis 6 Stunden in der 4., 3. Klasse oder 5. Klasse vorm Bildschirm sitzen können.
Ja, aber erstens sind wir noch eine Generation, so Smartphones kamen erst, als wir 14, 15 waren.
Ja.
Und zweitens sind wir natürlich jetzt auch Ausnahmen. Also du, wie sage ich das
Ja.
jetzt? 50% der Bevölkerung haben ein IQ unter 100.
Ja.
Und ich glaube, die wenigsten Eltern machen sich ausgiebige Gedanken über die psychischen Auswirkungen von Aktivitäten ihrer Kinder.
Ja, aber es ist trotzdem, also ich sehe trotzdem dann die Problematik, was ich damit sagen wollte, dass ich eben sagte, das ist weniger fehleranfällig, wenn man es schafft, das irgendwie so dezentral durch Empfehlungen und durch allgemeinen Konsens, dass die ausgiebige Bildschirmzeit im niedrigen Alter oder aber auch im hohen Alter schlecht ist. Was ich sagte, als ich davon sprach, dass das weniger fehleranfällig ist, ist, dass einfach das Konzept, dass eine Regierung so zentrale Sachen des normalen Lebens bestimmen kann, sehr fehleranfällig ist. Heißt, in dem Fall, in dem Beispiel, das wir durchdiskutieren, ist das eine tatsächlich sinnvolle Entscheidung, die Bildschirmzeit zu regulieren. Aber in anderen Bereichen, wie wenn du, keine Ahnung, dich kritisch über die Regierung äußerst, dann wirst du für 2 Monate eingeknastet, ist das natürlich nicht schlecht. Und deswegen ist es, kann ich nicht dafür plädieren, dass zentrale Regierungsinstanzen solche Macht haben können dürfen. Verstehst du, was ich
Aber du
meine?
kannst ja zumindest durchsetzen, dass keine Handys in Schulen erlaubt sind.
Ja, das wären
Ich
theoretisch
finde,
so die so
das
Maßnahmen, ja.
ist umsetzbar.
Das ist
Und das sind
umsetzbar.
auch, es sind so zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Entweder wird unser Bildungssystem überarbeitet und wir veranlassen Gesetze, die dafür sorgen, dass Kinder einigermaßen geistig gesund groß werden, indem wir Handynutzung einschränken, Social Media blockieren, Bildschirme in Schulen auf bildungsspezifische Anwendungsfälle reduzieren. Oder, und das ist die etwas radikalere Variante, wir finden einen Weg, die Intelligenz der Bevölkerung genetisch zu erhöhen.
Okay, das ist schon sehr
Dass wir
radikal.
einfach biologisch eingreifen
Ja.
und uns alle intelligenter machen.
Davon habe ich noch nie gehört, das aber, ja, das ist auf jeden Fall ein
Es
Ansatz.
ist biologisch möglich, du kannst die Intelligenz eines Menschen erhöhen.
Gibt's da, was sind denn da für Ansätze, dass du versuchst, irgendwie die Vernetzungsrate der Synapsen im Gehirn zu steigern oder Leute mit mehr Synapsen im Gehirn anzu oder zu züchten
Also
oder
je früher du
wie?
das machst, desto besser. Im Idealfall willst du natürlich, und da sind wir jetzt bei moralisch sehr schwierigen Fällen, du könntest Kinder, bevor sie auf die Welt kommen, genetisch bearbeiten, dass sie intelligenter geboren werden.
Ja.
Oder du kannst halt ihnen in der Entwicklung chemisch dabei helfen, mehr Synapsen zu entwickeln. Es
Ja.
ist, ja, es ist, um ehrlich zu sein, ist es noch schlimmer als das, was China jetzt macht.
Weiß ich nicht. Also, das hört sich zwar immer so komisch an, so genetische Manipulation, aber ich habe schon seit langem eigentlich irgendwie den Eindruck, dass wird gern mal, also zumindest aus meiner Perspektive, gern mal zu kritisch gesehen, denn sobald, also sofern da klar ist, was passiert, und das einigermaßen, das ist Voraussetzung, dass das einigermaßen gut getestet ist und man weiß, was Tatsache ist, finde ich jetzt nicht so, dass man da klare Abgrenzung ziehen kann von, wir operieren jetzt jemanden ein künstliches Herz rein oder wir geben jemandem die und die Immuntherapiekur, um die und die chemischen Veränderungen im Körper zu treffen, zu, wir manipulieren halt den Kollegen genetisch. So, also das ist für mich weiterhin medizinischer Eingriff und wir sind schon lange an dem Zeitpunkt, an dem man sehr, sehr gravierende Eingriffe im menschlichen Körper machen kann, die im Prinzip zu riesigen Veränderungen führen, in die oder gegenüber denen ein genetischer Eingriff geradezu lächerlich wenig verändern würde.
Erzähl das den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen oder transfeindlich sind.
Ja, aber da haben wir schon drüber geredet. Es gibt ja immerhin unter 50% der Leute, die einen IQ unter 100 haben. Ja, ist klar, aber gut.
Das aber wer kriegt, ist immer das wer Problem. Wird denn dann intelligenter gemacht, wenn jetzt jemand, der wirklich sehr dumm ist, das nicht möchte?
Selbst
ich glaube, das Problem ist, dass intelligente Menschen intelligenter werden wollen, aber nicht andersrum.
Ja, und das setzt ja auch voraus, dass, also wenn du sagtest, die Leute, die sich nicht impfen lassen, die sind ja vielleicht auch gerade die Menschen, die wollen, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ne, ich
weiß, was du meinst.
Ja, und die sind dann genau die Menschen, die sagen, ja, Gentherapie, ne, das ist zerstört die Kreation des Gottes und es ist, man darf nicht in den menschlichen Kreislauf eingreifen und so ein Quark. Ja.
Oder noch schlimmer, einige Länder machen das und andere nicht. Dann hast du einfach einen Teil der Weltbevölkerung, der dem anderen überlegen ist.
Ja.
Ist die nicht Frage, nur finanziell und infrastrukturmäßig wie jetzt, dass der globale Norden dem globalen Süden überlegen ist in Sachen finanziellen Mitteln und Klima, sondern hast du auch noch einen genetischen Unterschied in Fähigkeiten.
Ich meine, eine schöne Lösung, die ich jetzt gerade so aus dem Stegreif irgendwie formulieren kann, ist ja, dass dadurch, dass es ein Teil der Weltbevölkerung dann diese Maßnahmen macht und klar ist, oder andere sehen können, was daraus resultiert, dass das irgendwie unbedingt sind, die Leute, die haben überhaupt gar keine Probleme damit, die sind intelligenter, dadurch, weiß ich nicht, wenn wir jetzt an Wirtschaftssystem wie heute denken, kriegen bessere Jobs, verdienen mehr Geld, denen geht's besser und so weiter, dass sozusagen dadurch ein Vorbildmodell entsteht und dieses Mantra des, das ist böse, das dürfen wir nicht machen, das macht uns Menschen kaputt, das ist gefährlich und so weiter, so nach und nach ausstirbt, je gesellschaftlich etablierter das wird. Also, so wie.
Ja, das ist das nächste Problem.
Ja.
Eine intelligente Bevölkerung ist für die Gesamtbevölkerung besser, aber für den Individuum ist es nicht unbedingt besser. Also, intelligentere Menschen sind in der Regel unglücklicher.
Ich dachte, du willst sogar darauf hinaus, dass intelligente Menschen da einen Nachteil davon haben, dass wenn die gesamtgesellschaftliche Entwicklung intelligenter wird, dass sie dann nicht mehr als intelligent sind, sondern noch durchschnittlich und dass sie deswegen versuchen, so wie es mit Geld ist, bewusst das Nachziehen sozusagen der restlichen Bevölkerung zu unterdrücken. Ja, aber das mit dem glücklicher sein, ja, ist immer die Frage. Also ich habe jetzt häufiger schon mal davon gehört, dass das in heutigem Fall ein Grund sein kann, dass Menschen, die intelligenter sind, irgendwelche neuropsychischen Einschränkungen haben. Also das geht dann meistens so mit Autismus einher. Menschen, die sehr logisch intelligent sind, haben eben häufiger solche Sachen wie Autismus und können deswegen schlechter zwischenmenschliche Interaktionen irgendwie analysieren und so weiter. Das wissen ja alle ungefähr, was Sache ist. Und haben
da will ich jetzt nichts zu sagen, sonst werde ich nachher kritisiert von meiner Schwester.
Ja, gut, aber und das andere ist, dass das ja jetzt möglicherweise auch und das war das andere, was ich irgendwann mal gehört habe, heute sehr, sehr wissenschaftlich fundierte Aussage, habe ich gehört, habe ich gelesen auf Twitter, ist das, dass diese
auf
Menschen,
Twitter, oh Gott. Ja,
dass die Menschen nicht so glücklich sind, weil sie so schlau sind, sich sozusagen von Idioten umzingelt fühlen. Also so nach dem Motto, ich kann damit nicht umgehen, dass die Leute so dumm sind oder warum ist das nicht so und so? Es wäre doch viel schlauer so und so, weil unsere Welt ist nicht so optimal, wie das vielleicht jemand Schlaues analysieren könnte und so weiter. Und in dem Beispiel, was wir jetzt diskutieren, ist ja so, dass hoffentlich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hin zu einer schlaueren Gesellschaft geht und deswegen solche Probleme nicht so deutlich auftreten.
Ich glaube, was ich in meinem Umfeld sehe und auch aus persönlicher Erfahrung, ich glaube, was auch dazu beiträgt, ist, dass wenn du in der Lage bist, mehr Dinge zu verstehen, dann begreifst du mehr über den Zustand der Welt. Und so nach dem Motto, wenn Klimawandel für dich nicht real ist, musst du dir deswegen keine Sorgen machen.
Ja, genau. Und wenn du das verstehst, was es für Probleme gibt, dann macht es dich zunehmend unglücklicher, weil du auch siehst, was Lösungen wären und warum sie nicht ergriffen werden. Und das ist dann so.
Das ist ja der Inbegriff von Vogue.
Ja.
Das Wort kommt ja von Menschen, die den Zustand der Welt sehen und die Probleme.
Ja.
Und das wird ja
Wobei man auch als sagen
Beleidigung
muss,
verwendet.
Man muss auch jetzt sagen, also mittlerweile, da kam, war der Ursprung dieses Begriffs Woke, aber es ist mittlerweile auch schon in so unterschiedlichen und auch so anderen Weisen verwendet worden, dass, glaube ich, mittlerweile man das nicht mehr so klar zuordnen kann. Aber das, ja, das, ich weiß, also ich erinnere mich auch noch an den, an die Zeit, als das so das Woke war, als etwas Positives und was nicht irgendwie als, als Kampfbegriff verwendet wurde.
Ja, aber die Leute, die das als Beleidigung verwenden, sind ja klare Beispiele für Menschen, die nicht ja, so ja. die Probleme in der Welt sehen.
Ja, aber so, ich, also man, mittlerweile würde ich sagen, kann man es nicht mehr so allgemein sagen, aber ja, die Tendenz, die du beschreibst, ist auf jeden Fall richtig, klar. Es ist wie das Beispiel mit den Impfungen oder mit Genmanipulationen.
Also das Problem sind die Menschen. Ich glaube, Ursache allen Übels sind Menschen.
Und deswegen ist es ja so gut, dass wir bald die KI haben, die alles hier, auch das Menschsein für uns übernehmen kann.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir auch noch drüber reden. Es gab jetzt, hast du das gesehen, mit diesen Aliens? Dieser eine US-Soldat.
Ach, der aus der
Antarktis. Von Aliens zu reden.
Ist das der Kollege, der irgendwie in der Antarktis irgendwie meinte, man hat in der Antarktis krasse Technologie versteckt und der hat in Area 51 gearbeitet und sagte, die haben da schon lange außerirdische Technologie, mit denen die CIA und was auch immer da für Institutionen am Start sind, forschen?
Also wer die Weltraumfolge gehört hat, der weiß, warum es extrem unwahrscheinlich ist, dass wir Aliens sind. Warum das wahrscheinlich Schwachsinn ist. Aber ich weiß nicht, wie man die Leute da vom Gegenteil überzeugen kann.
Es ist auch, also ich meine, das ist ein kurioser Fall, weil es ja ein wirklich hochrangiger irgendwie US-Offizier war oder irgendjemand aus dem Militär, der ja auch wirklich da in diesen Institutionen am Start war, von denen er behauptet, da Informationen jetzt zu leaken. Nur wo ich mich dann frage, ist das vielleicht nicht einfach zu wieder mal zu dumm erklärt? Also klar, wenn jetzt eine Geheimdienstinstitution in den USA irgendwelche geheimen Technologien arbeitet, dann gehst du da als normaler Mensch hin, siehst die Sachen und denkst dir, boah, was sind das für krasse Technologien? Die gibt's ja auf der Welt gar nicht, weil die halt eben geheim entwickelt wurden. Dann aber herzugehen und zu sagen, ja, die sind außerirdisch, ist jetzt meiner Meinung nach schon wieder, da hat er ein paar Denkschritte übersprungen. So kann ich mir das höchstens nur erklären. Oder
vor allem, wir haben ja einen relativ guten Überblick über unser Sonnensystem und benachbarte Sonnensysteme. Ja. Das heißt, diese Aliens müssten ja schon von extrem großer Distanz kommen. Ja. Das heißt, wir reden hier von Raumschiffen, die sich über tausende Jahre mit annähernd Lichtgeschwindigkeit autonom durchs All bewegen können.
Und von das heißt, keiner, die Schiffe so mitbekommen hat.
Müssten in einer Größenordnung sein, dass erstens würde man die mit dem bloßen Auge sehen, die wären groß wie Länder und zweitens hätten wir wahrscheinlich Eigengravitation, wahrscheinlich würden wir die merken.
Ja, aber da gehst du ja davon aus, dass die Techniken benutzen, über die wir jetzt auch einen Überblick haben. Aber vielleicht haben die irgendwas ganz, ganz Neues da drüben entwickelt. Mit dunkler Materie angetrieben.
Diese Dinger, oder so. Energiesignaturen, die, wenn irgendein Schiff mit einer solchen Energiedichte, dass es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, der Erde näher kommen würde, würden hier ja Fernsehgeräte ausfallen. Wegen elektromagnetischer Strahlung.
Ja, aber man muss sagen, also auch da kann man jetzt theoretisch was gegenhalten. Ich könnte jetzt sagen, das ist natürlich schon was länger her. Zu der Zeit, als es noch keine richtig technischen Geräte gab und noch nicht so advanced Teleskope und so weiter. Und deswegen konnten die einigermaßen unbemerkt auf die Erde in die USA fliegen. Und da haben die dann eben die auf die US-Behörden getroffen und die haben dann die gefangen genommen und geheim gehalten. Jetzt Jahre, Jahrhunderte lang im Prinzip. Also Jahrzehnte, Jahrhunderte, so um den
die
Zeitraum.
Die haben diese intergalaktische Spezies gefangen genommen.
Ja, oder vielleicht kooperieren die auch und die sagen, hier, wir sind die Guten, auf der anderen Welt gibt's auch, auf der Welt gibt's noch ganz viele Böse und deswegen arbeiten wir jetzt mal geheim mit euch zusammen. So. Also da kann man sich schon was ausdenken, aber es ist trotzdem so unfassbar weit hergeholt.
Wir würden die einfach hunderte Jahre, bevor die hier ankommen, würden wir die schon sehen.
Ja, es ist in jedem Fall ziemlich wild, was da, was der Kollege da erzählt hat und was da passiert ist.
Ich glaube, wenn wir jemals Aliens treffen, Dann werden das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Maschinen sein.
Ja, weil organisches Leben einfach so ein
intergalaktischen
Flug nicht überstehen kann, oder was?
Ja. Und ich glaube, biologisches, intelligentes Leben überlebt nicht so lange.
Ja. Ja.
Also schau dir die Menschheit an. Wir leben ja extrem kurz erst. Und wir sind jetzt schon fast an dem Punkt, wo wir von Maschinen ersetzt werden.
Ja, aber vielleicht muss man sagen, sind wir ja die Spezies, die bald, ich meine, wir sind jetzt gerade bei der Entwicklung, irgendwie so Raumfahrtprogramme starten kann, wo dann eben künstliche Intelligenzen in Maschinenform, so ein bisschen wie bei Interstellar, diese Roboter, diese Helfer da, man in alle möglichen Himmelsrichtungen schickt, in der Hoffnung, da irgendwie Informationen zu verbreiten. Nach dem Motto, hier, es gibt Leben im Universum, wir kommen da und daher. Aber ich meine, wenn das in Return sozusagen von woanders her käme, das hätte, also dass das unbemerkt und nur von den, zufälligerweise auch von den CIA, also in der USA, da irgendwie mitbekommen worden würde, weiß ich jetzt nicht.
Oh
also,
Gott.
Ich glaube, da wollte jemand einfach nur mediale Aufmerksamkeit haben.
Wir haben ja unsere Kategorie heute in einem Jahr. Ich mache mal heute in 1000 Jahren. Ach so. Ich sage, heute in 1000 Jahren gibt es die Menschheit in dieser biologischen Form nicht mehr.
Ja, da würde ich mich auch anschließen, weil entweder haben wir jetzt den dritten Nuke gezündet, gibt's aber gar nicht mehr, oder wir haben es hinbekommen, uns selbst zu ersetzen. Ja, aber weiß ich nicht, soweit ich
also entweder weiterhin wurden wir von Maschinen ersetzt, oder wir haben uns komplett ausgelöscht, oder wir haben uns biologisch und technisch so sehr verändert, dass wir eine völlig andere Spezies sind.
Ja, okay, dann pass auf, dann sage ich mal, ich gehe ein bisschen konservativer ran und mache jetzt die Sektion heute in 100 Jahren, weil das kann ich mir noch besser vorstellen und vielleicht lebe ich da gerade noch so mit medizinischer
Entwicklung. Ich glaube schon, dass du da noch leben kannst.
Ja, 123 wäre ich dann.
Es gab diese Woche wieder einen Durchbruch in der Krebsforschung.
Ja, guck mal an, ist ja meine Zukunft gesichert. Und ich hoffe, das ist jetzt mehr eine Hoffnung als irgendwie eine fundierte Vorhersage, dass in 100 Jahren, ja, im 9. August 2123, dass die Menschheit schon seit mehreren Jahrzehnten in einer absoluten, aus heutiger Vorstellung, Utopie lebt. Jeder Mensch, der sozusagen geboren wird, absolut medizinisch einwandfrei durch Genmanipulation auf die Welt kommt, in eine Gesellschaft sozusagen geboren wird, in der jeder Mensch das, nachdem er sozusagen mit der Familie groß geworden ist und langsam so selbstständig seine Vorlieben entwickelt, das machen kann und dem nachgehen kann, was er wirklich liebt, ob das Musik sei, Sport, ob das in Handwerk ist oder irgendwie theoretische Sachen, so Mathematik, Physik, Chemie, die natürlich auch in dieser Zukunft alle durch KI recht effizient und auch schon aus ganz kleinem Kindesalter gelehrt werden und deswegen auch schon Kinder, die dann 16 damals sind, so schlau sind wie vielleicht heute studierte Menschen, nachgehen kann. Und dass das gesamte Wirtschaftssystem global zusammenarbeitet, natürlich die Klimakrise schon lange bewältigt ist und sozusagen wir Menschen in absoluter Glücklichkeit leben und uns jetzt den großen Fragen stellen, nämlich wie kriegen wir unser Leben interplanetar gestaltet. Jetzt gibt es schon die erste Basis auf dem Mond, der Mars ist auch schon länger bereisbar und wir schauen uns jetzt nach anderen Planeten um. So, das wäre meine Vorstellung.
Dafür müssen wir uns aber auf jeden Fall biologisch verändern, weil seit wir der Sprache mächtig sind, sind wir mit Abstand die grausamste Spezies auf diesem Planeten. Weil je intelligenter Menschenaffen wurden, desto grausamer wurden wir. Wir sind wirklich die widerlichste Tierart auf diesem Planeten.
Aber ich habe Hoffnung. Ich habe da Hoffnung, Mann.
Ja, wenn wir irgendwo unseren kleinen, bösen Bruder im Kopf ausschalten können und ein bisschen entspannter alle werden, ein bisschen freundlicher, ein
aber
bisschen
noch
mehr
nie
wie unsere animalischen Brüder.
Ich muss aber sagen, noch nie schien dieses Ziel so nah und gleichzeitig aber doch so fern wie jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem wir die Folge aufnehmen. Also mit
ja, das ist technisch alles möglich. Das Problem sind nur Menschen.
Ja, das Problem ist nur, wir sind halt weiterhin einfach nur dumm, ist das Problem.
Ja, und furchtbar böse.
Und mit diesen aufmunternden Worten zum Freitag.
Wir können noch heute Folge in einem Jahr machen.
Ah, ja, gut. Ja,
aber dann so zum Thema Kunst und Imagegeneratoren. Ich glaube, wir werden jetzt im nächsten Jahr das, was wir mit Bildern und Text gesehen haben, die beiden fehlenden Bereiche sind ja noch Video und 3D. Das ist doch so ein bisschen meh. Und ich glaube, so Video und 3D wird im nächsten Jahr deutlich besser.
Hm. Würde ich mich anschließen. Ich würde auch sagen, in einem Jahr gibt es eigentlich ziemlich verbreitete Tools, mit denen im Prinzip jeder Mensch sich Medien, egal ob Audio, Video, was auch immer, erstellen kann auf Abruf, was total geil ist, weil jeder, der eine Musikidee hat, kann mit der KI chatten und sagen, hier machen wir das und das und dann, ach nee, da möchte ich ein bisschen mehr, im ersten Chorus will ich ein bisschen das und das, mache das mal das anders und dann kriegt er sein eigenes Musikstück raus. Da sehe ich eigentlich auch, dass die Entwicklung hingeht und das gleiche halt, wie gesagt, ist mit Video und 3D und so.
Ja. Und Stable Diffusion hat ein neues Code-Model rausgebracht, Text-to-Code. Für so Autovervollständigung. Ja. Aber es ist nur 3 Milliarden Parameter und ehrlich gesagt noch nicht so gut.
Das ist ja nix. Damit beschäftigen wir uns. Also unter 5 Milliarden Parameter wird hier gar nicht mehr erwähnt im Podcast. So.
Und man kann jetzt an Tastaturgeräuschen über Zoom mit 97%iger Genauigkeit hören, was jemand tippt.
Was? Okay, dann tausche ich demnächst meine Caps, meine Kappen aus, meine, du weißt ja, Tastaturkappen.
Ja.
Damit die anders klingen.
Ja, man muss aufpassen. Also wenn Daten irgendwo gespeichert werden, du weißt nicht, was KI in 3 Jahren daraus lesen kann.
Mhm. Spiegel Mining lässt grüßen.
Ja. Oder hier verschlüsselte Daten mit Quantencomputern knacken. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja,
na gut,
ja.
Genug für heute. Dann vielen Dank, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung, wie immer.
Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao, ciao.